Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es ist endlich wieder Race Week in der Formel E. Die dritte Station der Formel E-Weltmeisterschaft führt uns ins sonnige Brasilien. Unser Warm-up zum Rennen von Sao Paulo gibt es gleich. Auch sprechen wir über eine mögliche Regeländerung zum deutschen Rennen rund um den Berlin E-Prix. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Damit nochmal hallo und herzlich willkommen zum E-Pod und wir freuen uns auf dieses Rennwochenende und wie immer bin ich nicht alleine. Kollege Tobi Wirz ist auch an meiner Seite. Hallo Tobi.
Hallöchen.
Wie sehr freust du dich auf das Rennwochenende? Ich meine, Saudi-Arabien ist schon sehr, sehr lange her, muss man wirklich sagen.
Es gab ein Rennen in Saudi-Arabien. Ich tue mir schwer, mich zu erinnern. Tatsächlich, nee, es ist elend lange her, 7 Wochen Pause. Ich freue mich sehr darauf, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Die auch etwas nachrichtenlose Zeit, muss man ja sagen. Es gab nicht so viele News in der vergangenen Zeit. Die Schlagzeilen waren ja eher durch andere Rennserien bestimmt, die ja mittlerweile auch in die neue Saison gestartet sind. Ja, da rede ich jetzt nicht nur von den großen Serien Formel 1, MotoGP, IndyCar Series beispielsweise, sondern auch im elektrischen Motorsport. Wir hatten ja unter anderem den Saisonauftakt der Extreme E und der E1 Series. Von daher, ja, Motorsport ist wieder etwas mehr in unserem Alltag angekommen. Von daher bin ich auch froh, dass es mit der Formel E endlich weitergeht.
Genau, und sie startet nämlich jetzt am kommenden Wochenende so richtig durch in Sao Paulo und darauf schauen wir unter anderem auf dieses Rennen und genauso auch schauen wir auf unseren Newsüberblick, denn es gab doch noch einiges sehr Spannendes über die letzten Wochen zu berichten.
Auf Speed. Die Formel E bricht den Beschleunigungsrekord der Formel 1.
Auf Zack. Lucas Di Grassi sieht auch beim Gen 4 Auto noch viel Raum für zukünftige Verbesserungen.
Und auf der Suche. Mehrere Formel-E-Teams bringen eine Regeländerung für den Berlin-E-Prix ins Spiel.
Ja, Tobi, du hast es schon angesprochen, diese Regeländerung für den Berlin-E-Prix. Das ist das heißeste Thema im Paddock aktuell. Kommt diese Regeländerung für den Berlin-E-Prix? Jetzt ist die Frage natürlich, worum geht's für die Leute, die nicht unbedingt mit diesem Thema ganz im Vollen sind? Viele Fahrer in der Formel-E-Weltmeisterschaft sind ja nicht nur da unterwegs, sondern auch zum Beispiel in der Langstrecken-Weltmeisterschaft in der WEC. Und da kollidiert der Berlin-E-Prix mit dem Rennwochenende der WEC in Spa-Francorchamps. Was will die Formel-E da ändern, um da möglicherweise etwas reinzubringen, was aktuell gar nicht möglich ist, Tobi?
Genau so ist es, Luca. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass Formel E und WEC eigentlich seit Jahren darauf achten, dass ihre Rennkalender aufeinander abgestimmt sind. Allerdings ist das leider nicht immer zu 100% möglich und auch in diesem Jahr ließ es sich nicht vermeiden, dass das WEC-Rennen in Spa-Francorchamps gleichzeitig mit dem Berlin-E-Prix stattfindet. Jetzt haben wir 8 Formel E-Fahrer, die davon betroffen sind, dass es diese Terminkollision gibt und 4 Fahrer davon müssen der WEC laut ihren Verträgen Priorität einräumen. Das sind zum einen die beiden Toyota-Fahrer Sebastian Buemi und Nick de Vries, die in der Formel E für Envision und Mahindra starten. Dann ist das Peugeot-Fahrer Nico Müller, der bei Abt Cupra unter Vertrag steht. Und bei BMW haben wir Robin Freins, Teamkollege von Sebastian Buemi bei Envision.
Das Rennen von Spa-Francorchamps, der Langstrecken-Weltmeisterschaft, findet ja traditionell samstags statt. Also ist ja die Möglichkeit für die 4 Piloten, da auch theoretisch Sonntag in der Formel E zu fahren. Das ist ja anscheinend wohl nicht möglich mit dem aktuellen Reglement. Also will man dies angehen. Sehe ich das falsch?
Nein, das ist absolut richtig. Der Berlin-E-Prix zählt als eine Veranstaltung. Und das Reglement der Formel E sagt, dass ein Fahrerwechsel während eines Events nur wegen höherer Gewalt möglich ist. Zum Beispiel aufgrund einer Verletzung. Ist natürlich schlecht. Vertragliche Verpflichtungen, die ein Fahrer in einer anderen Rennserie hat, zählen da grundsätzlich nicht als höhere Gewalt. Daher haben wir zwar 2 Rennen an dem Berlin-Wochenende. Allerdings darf man nur einmal dafür die Fahrer melden. Und das ist genau das Problem an der Geschichte. Die 4 Fahrer, die Samstag in Spa-Francorchamps fahren müssen, vertraglich, würden verdammt gerne am Sonntag dann auch in Berlin fahren, aber sie dürfen es aktuell nicht. Daher sind die Teams, die betroffen sind, Envision, Mahindra und Up, aktuell dahinter eine Regeländerung anzustreben. Das Problem an der Stelle ist jedoch, dass es unter den Teams da keine Einstimmigkeit gibt, denn andere Teams wollen das verhindern, dass diese Regeländerung gemacht wird. Da fragt man sich, warum. Tatsächlich ist es so, dass mehrere andere Teams, darunter Andretti, DS Penske, Jaguar und Porsche, ihren Fahrern genau wegen dieses Terminkonfliktes entweder verboten haben, in der WEC zu fahren, oder aber denen vorgeschrieben haben, dass die Formel E in ihrem Vertrag Vorrang eingeräumt werden muss. Halt auch mit dem Wissen im Hinterkopf, dass ein Fahrer für beide Berlin-Rennen nach aktuellem Reglement ausfallen würde. Und folglich haben diese vier Teams natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass die Regeln jetzt geändert werden, denn sie haben ja extra deshalb in der Vorbereitung schon die entsprechenden Maßnahmen getroffen. Daher ist fraglich, ob tatsächlich die Regeländerung durchkommt. Normalerweise gehen Regeländerungen nur dann so kurzfristig durch, wenn unter den Teams auch Einigkeit besteht. Das haben wir an der Stelle nicht. Von daher sieht es eher schlecht aus und es deutet eher darauf hin, dass alle vier Fahrer sowohl das Samstags- als auch das Sonntagsrennen verpassen würden. Luca, es werden allerdings auch schon ein paar mögliche Ersatzfahrer gehandelt.
Genau, und da starten wir direkt mal bei Abt Cupra. Für das Team ja ein Heimrennen und für dieses Heimrennen würde auch ein beliebter Fahrer an den Start gehen, Kelvin van der Linde. Aber auch der ist verhindert, auch bei der Langstreckenweltmeisterschaft aktiv für das Arcodis ASP-Team mit Lexus. Aber da ist noch nicht ganz klar, ob die Langstreckenweltmeisterschaft da Priorität besitzt oder ob Cupra die Möglichkeit hat. Aber debütieren könnte da stattdessen dann Tim Tramnitz.
Genau, der Deutsche wäre der jüngste Formel-E-Fahrer in der Geschichte. Aktuell fährt er ja in der Formel 3, ist ja auch seit vergangenem Jahr im Red Bull Junior-Kader. Theoretisch denkbar, dass er für Abt Cupra bei Berlin E-Prix an den Start geht, sollte Kelvin van der Linde tatsächlich ebenfalls, wie du schon gesagt hast, für Lexus in der WEC fahren müssen. Kommen wir zu Mahindra. Bei Mahindra gibt es zwei offizielle Ersatzfahrer, die beide in Frage kommen könnten für den Renneneinsatz. Das sind Jordan King oder Kushmaini. Kushmaini, ja, Formel-2-Pilot, auch relativ erfolgreich gewesen, jetzt am Wochenende in Jeddah. Da ist noch nicht klar, welcher der beiden Piloten fahren wird, weil beide sind offiziell Test- und Ersatzfahrer des Teams. Da, denke ich, wird man sich auf Mahindra-Seiten allerdings in den kommenden Wochen festlegen müssen.
Dann geht's weiter beim Jaguar-Kundenteam Envision. Alice Paul ist bislang ohne Gen-3-Erfahrung und stattdessen ist das zugreifen auf die beiden Jaguar-Ersatzfahrer des Jaguar-Werksteams von Tom Dillmann und Joel Eriksson denkbar und das wird wahrscheinlich dementsprechend wohl auch dann passieren.
Obwohl nicht ganz hundertprozentig klar ist, ob tatsächlich beide Jaguar-Ersatzfahrer fürs Jaguar-Kundenteam fahren werden. Das würde nämlich bedeuten, dass Jaguar selber ohne Ersatzfahrer und auch ohne Simulatorfahrer im Vorfeld des Rennwochenendes dastehen würde. Daher wird auch der frühere Formel-2-Champion Felipe Drugovic, der ja beim Rookie-Test in Berlin 2023 mit Maserati die Bestzeit gefahren ist, als weiterer möglicher Kandidat gehandelt, denn seine Verbindung zu Maserati ist den Informationen, die uns zumindest vorliegen, aktuell erloschen.
Also sogar vier mögliche Fahrer für Envision. Alice Paul, Joel Eriksson, Tom Dillmann und Filippo Drogovic. Also es gibt nur zwei Sitze, von daher werden wir dann schließlich dann im Vorfeld des Berlin-E-Prix dann auch hoffentlich sehen, wer dann bei Envision die A2-Fahrer verhindert haben. Deshalb muss man einfach sehen, wer sich da am Ende weg durchsetzen kann und wer dann auch am Ende in den beiden Autos sitzt.
Ja, vier Fahrer. Theoretisch, ich glaube wirklich nicht daran, dass Alice Paul fahren wird. Die ist zwar in der Gen-2-Ära schon Tests für das Team gefahren, ist ja auch Simulator-Pilotin, aber soweit wir das wissen, hat sie bislang nicht ein einziges Mal im Gen-3-Auto gesessen. Und ich denke, das wäre dann doch schon sehr, sehr mutig von Envision, das zu probieren. Glaube nicht, dass man dieses Risiko tatsächlich auf Seiten des Teams eingehen will, so gerne. Nicht nur ich, sondern bestimmt auch viele andere mal wieder eine Frau in der Formel E sehen würden. Aber das halte ich tatsächlich für ausgeschlossen.
Dann reisen wir vom Berliner Tempelhof nach Brasilien, nach Sao Paulo. Und da geht es in den Südosten Brasiliens, die größte Stadt des Landes. Und das auch ja mit einer richtig starken Motorsport-Historie und ja auch immer noch sehr Motorsport geprägt, muss man sagen, Sao Paulo. Also wahrscheinlich für viele Motorsportfans die Stadt in Brasilien, wo das Motorsport Herz höher schlägt.
Auf jeden Fall. Seit 1972, ja, selbst vor meiner Geburt, Schauplatz des Brasilien Grand Prix, Ausnahme 81 bis 89, als man in Jacarepaguá in der Nähe von Rio de Janeiro gefahren ist. Aber wie du schon sagst, große Motorsport-Historie. Die Stadt ist Geburtsort von brasilianischen Rennlegenden wie Carlos Pace, Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa. Stadt mit großer Historie, im Jahr 1554 gegründet, mit über 22 Millionen Einwohnern, heute eine der größten Metropolregionen der gesamten Welt, was natürlich auch unter anderem dafür sorgt, dass es eine der Städte mit der größten Luftverschmutzung der ganzen Welt ist. Und das macht es für die Formel E besonders interessant, da die Vorzüge der Elektromobilität ohne jeden Schadstoffausstoß zu präsentieren. Die Formel E-Rennstrecke selber hat dabei nichts mit der Formel 1-Strecke zu tun, sondern ist ein klassischer Stadtkurs, führt allerdings nicht wirklich durch die Innenstadt, sondern unter anderem durch das Anhembi-Sambadrom. Das ist ein Ort, den man auch durchaus von vielen Fotos kennt. Das ist nämlich weit über die Grenzen Brasiliens bekannt. Da findet die traditionelle Parade an Karneval statt. Und ja, die Strecke kennen wir aus dem Vorjahr. Sie ist 2,933 Kilometer lang, hat 11 Kurven und zeichnet sich besonders dadurch aus, dass sie sehr, sehr viele lange Geraden hat, auf die es doch sehr, sehr stark auf den Topspeed ankommt. Und das ist natürlich auch eine Besonderheit der Gen-3-Boliden, dass hier das Windschattenfahren eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und das ist ja auch das Thema, was eigentlich das Rennen im letzten Jahr über weite Strecken dominiert hat.
Die Strecke, wenn man sich das mal anguckt, das könnt ihr ja tun bei eformel.de. Du hast schon angesprochen, es geht sehr viel geradeaus, erinnert so ein bisschen an Nürburgring. Zwar sind die Kurven ein bisschen anders, es gibt deutlich mehr Kurven im Vergleich zum Nürburgring, keine Frage. Der Vollstromanteil der Formel-E-Fahrzeuge hier auch sehr ähnlich zum Nürburgring. Von daher, du hast schon angesprochen, Energiesparen ziemlich wichtig. Und da sich die Strecke soweit ja auch nicht verändert hat, Attack Zone dort in Kurve 3, es wird im Uhrzeigersinn gefahren, stellt sich natürlich uns die Frage, wer in Brasilien und in Sao Paulo da Favorit sein wird aus unserer Sicht. Und Tobi, du bist da auf einen Favoriten gestoßen, der jetzt zwar, glaube ich, nicht ganz unter dem Radar läuft, aber alleine schon im letzten Jahr aufgetrumpft hat.
Genau, Jaguar hat da mit drei Autos auf dem Podest gestanden, beide Werksfahrzeuge und Nick Cassidy im Kunden-Jaguar. Ich glaube, daher ist auch in diesem Jahr für mich auf dieser Strecke Jaguar Favorit. Insbesondere, da man den Kundenfahrer ja für die Saison ins Werksteam geholt hat. Der wird allerdings meiner Meinung nach nicht gewinnen, sondern tatsächlich glaube ich, dass es der Durchbruch in die Saison wird für Mitch Evans, der ja bislang nicht über den fünften Platz hinausgekommen ist und auch in der Gesamtwertung nur auf Platz 5 liegt. Aber ich tippe mal ganz einfach, Mitch Evans holt in Brasilien seinen ersten Saisonsieg und sein erstes Saisonpodium und wird sich damit wieder in den Meisterschaftskampf einschalten. Luca, du hast ja, so wie ich das sehe, andere Favoriten auf der Liste stehen.
Porsche und Andretti, also gleich mal zwei Teams, nämlich die schlagen zurück, quasi das Imperium schlägt zurück, wenn man das so sehen möchte. Nach dem Auf und Ab Wochenende von Saudi-Arabien mit zwar einerseits für Jack Dennis der Sieg und die schnellste Runde, ging es da mit 26 Punkten aus dem ersten Rennen hinaus, aber gleichzeitig ging es dann auch mit 0 Punkten aus Rennen 2 zurück nach Hause. Ähnlich sah es ja auch aus übers komplette Wochenende für Pascal Wehrlein. Und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass Porsche und Andretti für Brasilien da nochmal richtig Gas geben werden, um nach vorne zu schlagen und auch den Punkteabstand nach vorne zu Nick Cassidy schließen zu können. Und aus meiner Sicht hoffe ich, dass das Rennen knapp wird und dabei auch knapp Jack Dennis gewinnt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt jetzt unsere Favoriten gehört. Wie seht ihr das? Vielleicht habt ihr ja ganz andere Leute auf der Liste stehen. Da habt ihr die Möglichkeit, an unserem Tippspiel teilzunehmen. Unter www.kicktipp.de/formel-e könnt ihr da teilnehmen und uns tatsächlich mal zeigen, dass ihr euch deutlich besser mit der Formel E auskennt als wir. Einfach anmelden. Die Saison hat zwar schon gestartet, allerdings mitmachen kann jeder, auch wenn er vorher nicht mitgespielt hat, einfach unter kicktipp.de/formel-e anmelden und mitspielen.
Und die Besten des Wochenendes zeichnen wir auch hier nochmal besonders aus im Podcast. Auch die Zeitverschiebung steht natürlich auch so ein bisschen im Vordergrund an diesem Wochenende. Deshalb für euch der Zeitplan im Detail.
Wir fangen an mit dem ersten freien Training, schon fast traditionell am Freitagabend, 20.30 Uhr deutscher Zeit findet das statt. Das zweite freie Training ist dann durchaus auch etwas für die Langschläfer unter euch. Da haben wir um 11.30 Uhr das zweite Mal Track Action, bevor es dann um 13.40 Uhr ins Qualifying geht mit anschließender Duellphase. Und der Start des Rennens, das über 31 Runden gehen wird, ist für 18 Uhr geplant. Luca, wo können die Fans denn die Formel E verfolgen?
DF1 seit diesem Jahr bei der Formel E aktiv und die zeigt auch das Qualifying und das Rennen im TV und im Livestream bei df1.de. Die freien Trainings gibt es bei uns im Stream bei eformel.de. Für unsere Hörerinnen und Hörer aus Österreich gibt es das bei Servus TV, Qualifying und Rennen ebenfalls live und den Stream dann bei Servus TV on. Alternativ gibt es das Rennen und die Sessions dann auch bei dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 zu verfolgen.
Wie immer gibt es natürlich auch wieder jede Session im Hankook Formel E Live-Ticker auf eformel.de. Auch wenn ihr parallel das Qualifying, das Rennen oder das freie Training über die anderen Kanäle guckt, eignet sich das durchaus auch als Second Screen für zusätzliche Informationen. Einfach mal reinschauen auf eformel.de.
Ich glaube, so rasend schnell sind wir noch nie in Tobis Teleskop gestartet, deshalb machen wir das auch.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal nach Dirab Park. Auf einem Dreckstrip rund 30 Kilometer südlich der saudischen Hauptstadt Riad hat die Formel E einen neuen Rekord aufgestellt. In nur 2,49 Sekunden beschleunigte der Gen Beta aus dem Stand auf 100 km/h. Das ist mehr als eine Zehntelsekunde schneller als die Formel 1. Es war übrigens dasselbe Gen-Beta-Fahrzeug, das im Sommer mit Jake Hughes am Steuer den Indoor-Weltrekord aufgestellt hatte. Dafür wurde das Gen-3-Auto mit Allradantrieb ausgestattet, mit einer Leistungssteigerung auf 400 kW versehen und mit Spezialreifen der Firma Hankook ausgerüstet. Obwohl der Rekord offensichtlich schon rund um den Diriyah E-Prix Ende Januar aufgestellt wurde, wartete die Rennserie mit der Veröffentlichung bis kurz vor den Weltfrauentag am 8. März. Grund dafür, das Auto wurde nicht von einem namhaften Formel-E-Piloten bewegt, sondern von der saudischen Fahrerin Rem Al-Aboud. Anstatt für diesen Rekordversuch einen bekannten Fahrer, wie zum Beispiel Weltmeister Jack Dennis ins Auto zu setzen, um ähnlich wie beim Indoor-Weltrekord damals das Ganze auch aus einer sportlichen Perspektive angemessen vermarkten zu können, macht man daraus lieber ein vorproduziertes Gleichberechtigungsthema. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Luca, du hast ja deutlich mehr Einblicke in die Motorsportwelt außerhalb der Formel-E-Bubble. In meinen Augen, die öffentliche Wahrnehmung dieses Rekordes liegt bei 0,0, oder?
Es war sehr bedingt wahrzunehmen. Zwar haben sehr viele Motorsportserien gerade mit der FIA-Kampagne Girls on Track einiges zum Weltfrauentag gemacht, aber diesen dann doch sehr namhaften Rekord aufzustellen mit diesem Gen-Beta-Fahrzeug, das war doch sehr unter dem Radar gelaufen, deshalb sehr schade eigentlich, muss man sagen, denn auf sowas kann man echt, finde ich, zumindest sehr stolz drauf sein, aber das vielleicht zu einem richtigen Zeitpunkt dann zu timen, diesen Rekord dann veröffentlicht, muss man immer Fingerspitzengefühl haben, aber anscheinend hat es wohl nicht so funktioniert. Hoffentlich dann irgendwie beim nächsten Mal, wenn man nochmal sowas macht mit etwas mehr drumherum vielleicht noch.
Aber was ist das für eine vertane Chance? Also mal ganz ehrlich, ja, Lucas Di Grassi, der hat ja Visionen, der redet seit Jahren davon, Formel E soll das am schnellsten beschleunigste Fahrzeug der Welt sein und die Formel 1 schlagen. Und jetzt tatsächlich gelingt es ihnen. Und anstatt das tatsächlich richtig groß aufzuziehen, vielleicht auch mit Di Grassi am Steuer oder wie gesagt Weltmeister Jack Dennis oder wem auch immer, lässt man da einfach eine saudische Fahrerin fahren und sagt an Weltfrauentag, hier, das ist unser großes Gleichberechtigungsthema. Ich weiß nicht. Also für mich eine sehr, sehr große vertane Chance der Formel E, die sehr vieles richtig gemacht hat, gerade in dieser Richtung, aber da, finde ich, hätte man mehr draus machen können, müssen und sollen.
Ich glaube, da hat einfach dieser Vergleich gefehlt. Dem einen Video, was, glaube ich, jeder kennt, dieses Beschleunigungsduell, noch zur Gen-2-Zeit, hätte man einfach vielleicht wirklich ein auch älteres Formel-1-Fahrzeug nehmen können, um dort vielleicht auch mal diese Stärke dieses Fahrzeugs auch mal aufzeigen zu können. Nur eine Zeit darzustellen ist halt immer schwierig, weil wenn ich vielleicht fünfmal so eine Aktion mache, kann ich mir natürlich immer die beste Zeit rausnehmen. Deshalb, es hätte man sicherlich auch besser machen können, keine Frage.
Vor allen Dingen, damit hat man auch einen Frontalangriff auf die Formel-1 verpasst. denn in der Pressemitteilung, die rauskam, ist der Name Formel 1, das ja das Auto war, was den Rekord vorher hatte, mit 2,6 Sekunden, nicht einmal erwähnt worden. Ich verstehe die Motivation dahinter, das Ganze dann so aufzuziehen, überhaupt nicht. Wie gesagt, in meinen Augen einfach nur eine vertane Chance. Und wie gesagt, frag mal jemanden, der sich absolut nicht für Formel E interessiert, der wird davon mit Sicherheit überhaupt nichts mitbekommen haben. Und weiß ich jetzt nicht, ob man auf Formel-E-Seite jetzt da der Meinung ist, damit das Beste rausgeholt zu haben.
An das Beste rausholen knüpfe ich gleich mal an, nämlich das Ganze in unserem Quiz. Es steht aktuell 3-1 und ich habe was aufzuholen, von daher, ich werde zwar gefühlt von Folge zu Folge besser, schlägt sich aber nicht in den Ergebnissen wieder, da können sicherlich einige Piloten auch aus der Formel E mir beipflichten, von daher starten wir direkt mal rein in die Frage und Tobi, du fängst traditionell an, denn der Sieger fängt in diesem Format an.
Alles klar. Eine erste Frage dreht sich um den Sao Paulo E-Prix. Letztes Jahr hat sich da ja Stoffel Vandoorne die Pole Position gesichert. Es war die insgesamt dritte Pole für das Penske-Team in der Formel E. Kannst du mir denn sagen, wer die ersten beiden Pole Positions für das Team geholt hat?
Die ersten beiden Poles für das Team Penske.
Korrekt.
Gab es in der jüngeren Vergangenheit der Formel E jetzt nicht allzu viele, sagen wir es einfach mal so, aufgrund, dass das Team ja nicht unbedingt sportlich die Relevanz hat, wie es heute hat. Ich glaube, du erwischst mich echt auf dem falschen Fuß. Das ist.
Also ich gebe den Tipp, er fährt nicht mehr in der Formel E.
Das habe ich mir fast schon gedacht, ja.
Rate einfach irgendeinen Fahrer aus der Anfangszeit der Formel E, der für Penske gefahren ist.
In der Anfangszeit der Formel E bei Penske, vielleicht ist er so Jerome D'Ambrosio so ein Kandidat, who knows.
Da hast du gut geraten, Jerome D'Ambrosio hat die ersten beiden Pole Positions und die bis zum letzten Jahr einzigen Pole Positions für das Team geholt. Tatsächlich damals in Punta del Este und Mexico City in Saison 2 stand er für das damals noch Dragon Racing genannte Team auf der Pole Position. In Mexiko hat er dann ja auch nach der Disqualifikation von Lucas Di Grassi gewonnen. Daher 1-0 für dich.
Also das ist ja so ein bisschen das Problem bei Penske, dass man da früher unter dem Namen Dragon gefahren ist. Hat man da nicht so, finde ich, gedanklich so den Sprung danach, aber Jerome D'Ambrosio da einer der Hauptakteure auch damals gewesen. Deshalb da auch die Pole, war ja auch zu dem Zeitpunkt ja auch nicht schlecht unterwegs, wenn man überlegt, wie das Team damals gestanden hat. Meine erste Frage folgt, nämlich sind wir da auch so rund um das Rennen traditionell unterwegs, stelle mir immer meine Fragen gerne um das Rennwochenende. Und da komme ich direkt mal auf das letzte Jahr zu sprechen. Beim Sao Paulo E-Prix gewann Mitch Evans das Rennen, Nick Cassidy wurde Zweiter und Sam Bird wurde Dritter. Also ein rein englischsprachiges Podium. Wie oft gab es denn so ein rein englischsprachiges Podium im letzten Jahr mit dem Sao Paulo E-Prix eingerechnet in der Formel E?
Also wir hatten ja mit Jack Dennis einen Formel-E-Weltmeister, der sehr oft auf dem Podium gestanden hat. Nick Cassidy stand auch oft auf dem Podium, genau wie Mitch Evans und auch Sam Bird, ebenfalls Brite, englischsprachig, hat einige Podiumsplatzierungen mitgenommen. Jetzt muss ich gerade noch überlegen, wo diese vier, die das eigentlich dann immer gewesen sein müssten, auf dem Podium gestanden haben und das Podium unter sich ausgemacht haben. Das waren Sao Paulo, wie du einmal schon gesagt hast.
Genau.
Ich glaube, in Monaco hat Cassidy gewonnen vor Evans und Dritter war Jake Dennis. In Jakarta hatten Wehrlein und Günther gewonnen. Portland hat Cassidy gewonnen. Dennis wurde Zweiter. Das wären drei. In London stand Buemi auf dem Podium, da nicht. Und in Rom holte, glaube ich, Norman Nato das erste Podium für Nissan. Ich sage drei.
Zwar war die Aufreihung nicht immer 100% richtig, aber tatsächlich ist drei korrekt. Mit Sao Paulo war es immer tatsächlich hier. Also die Reihenfolge war immer gleich. Monaco E-Prix, Cassidy, Evans, Dennis. Und London E-Prix, Rennen 2, Cassidy, Evans, Dennis.
Ach, in London auch noch. Okay, in Portland nicht?
Nee, in Portland nicht. Und dennoch dann der Punkt für dich. Ich wollte ja nur die Anzahl wissen, von daher ist da drei vollkommen korrekt.
Glück gehabt.
Wäre mir tatsächlich egal gewesen.
Okay, das Podium spielt auch in meiner nächsten Frage eine Rolle. Letztes Jahr standen 3 Jaguar-Fahrer auf dem Podium oder 3 Fahrer mit Jaguar-Antrieben, genauer gesagt. Das gab es zuvor seit der Einführung von selbstentwickelten Antrieben erst 2-mal in der Formel-E-Geschichte. Einmal nämlich bei Renault und einmal bei Mercedes. Kannst du mir denn auch sagen, in welchen beiden Städten das der Fall war?
In welchen beiden Städten? Ja, ist egal.
Das Ja ist egal. Nur die beiden Städtenamen.
Hätte ich jetzt einmal gesagt, Rom bei Renault, obwohl Rom ist ja so bei dem Renault-Thema gar nicht mehr so mit dabei, stimmt ja in dem Sinne gar nicht, deswegen, und bei Renault habe ich immer Paris im Kopf, deswegen sage ich jetzt einfach Paris, und bei Mercedes, da die Strecke in dem Jahr zwar relativ neu war, aber doch sehr, sehr gut für die Teams war und gerade auch für Mercedes sage ich jetzt auch nochmal Valencia.
Mercedes Valencia ist nicht richtig. Da standen zwar Stoffel Vandoorne und Nick de Vries auf dem Podium, aber der zweite Platz ging an Nico Müller, damals im Dragon. Mercedes gelang tatsächlich das in Berlin mit de Vries, Vandoorne und Venturi-Fahrer Eduardo Mortara.
Ja, ja.
Bei Renault ist es ein bisschen tricky, denn das weiß die Formel E sogar offiziell selber gar nicht. Denn Renault war Santiago in Saison 4. Da standen nämlich Jean-Éric Vergne und André Lotterer auf Platz 1 und 2, damals mit dem Kunden-Renault von Techita, was die Formel E in diversen Social-Media-Posts allerdings DS zugerechnet hat, diesen Sieg. Dritter wurde Sebastian Buemi im Werks-Renault. Also kann ich dir an der Stelle leider keinen Punkt geben, denn die richtigen Antworten, wie gesagt, Berlin und Santiago.
Damit bleibt es erstmal beim 1:1, aber du kannst ja an mir vorbeiziehen und das wäre dann mit folgender Frage. Die Strecke von Sao Paulo wurde ja auch in der Vergangenheit von der nordamerikanischen IndyCar Series verwendet. Und wie lang war denn die bis einschließlich 2013 genutzte Strecke samt Layout denn lang?
Die war auf jeden Fall deutlich länger als die Formel-E-Strecke. So, die Formel-E-Strecke, das hatten wir ja eben, das Thema, die ist, glaube ich, 2,833 Kilometer. Die Indycar-Strecke war deutlich mehr. Auf den Meter kann ich dir jetzt leider nicht genau sagen. Ich würde vermuten, irgendwas um die 3,7 Kilometer.
3,7 Kilometer, Antwort schon mal falsch. Hättest du 4 Kilometer gesagt, hätte ich gesagt, okay, kriegst einen Punkt. Die Strecke ist nämlich genau zu sagen 4,081 Kilometer lang. Aber deshalb dann dadurch nicht der Punkt. Hättest, wie gesagt, wärst du bei 4 oder 4,1 Kilometer gesagt, 100 Meter mache ich jetzt einfach mal keinen großen Bogen rum, aber tatsächlich bei 3,7. Geht leider nicht, aber tatsächlich die Indycar-Strecke ein bisschen länger. Das Interessante dabei, die Strecke hatte tatsächlich, obwohl sie länger war, weniger Kurven.
Was natürlich auch unter anderem daran liegt, dass die Formel E auf der langen Gegengeraden noch eine Schikane eingefügt hat, um eine zusätzliche Rekuperationskurve zu haben.
Gut, dann bleiben wir bei 1:1 und dann kommen wir zur finalen Runde und zur Frage 3.
Sam Bird gelang letztes Jahr in Sao Paulo etwas, das vor ihm nur Nick de Vries geschafft hatte. Kannst du mir denn sagen, was das war?
Pole Position und schnellste Runde?
Ist das eine Frage oder eine Antwort?
Ich glaube, das ist meine Antwort, ja.
Dann kann ich dir leider auch wieder keinen Punkt dafür geben. Nick de Vries, kurzer Hinweis, hatte das geschafft in genau dem Rennen, was du eben in der Frage davor genannt hattest, nämlich in Valencia. Und zwar fuhr Nick de Vries aufs Podium, obwohl er im Rennen eine Rückversetzung um 5 Positionen hatte. Und genau das Gleiche gelang Sam Bird auch im vergangenen Jahr in Sao Paulo. Er wurde am Ende des Rennens Dritter, obwohl er nach dem Qualifying um mehrere Positionen nach hinten versetzt wurde. Dann bleibt's beim 1:1, befürchte ich.
Ob das so bleibt, sehen wir jetzt mit der finalen letzten Frage meinerseits. Und da dreht es sich nämlich um einen Pilot, der in Sao Paulo letztes Jahr ausgefallen ist. Das war dabei auch sein erster und einziger Ausfall letztes Jahr. Und wer war das denn?
Ich glaube, es war Jake Dennis, nachdem er von Dan Ticktum getroffen wurde, der mit doch deutlich Überschuss durch die erste Schikane gefahren ist und dann anschließend Dennis getroffen hat. Also meine Antwort, Jake Dennis.
Das ist tatsächlich vollkommen korrekt. 1:2 aus meiner Sicht. Du hast es zwar knapp, aber dadurch gewonnen. Genau, Jake Dennis. DNF Also zwar ist er auch oftmals letztes Jahr, dreimal um genau zu sein, nicht in die Punkte gefahren, aber tatsächlich für Sao Paulo hat er also aus seiner Sicht eher schlecht in Erinnerung, weil das war sein einziger Ausfall in seiner Weltmeisterschaftssaison 2023. Damit der neue Stand 4:1 und ja, wir freuen uns auf das kommende Rennwochenende in Sao Paulo. Wir haben zu diesem Rennwochenende alles gesagt und hoffe, wir haben euch heiß gemacht auf das Rennwochenende im warmen und sonnigen Brasilien. Ich habe mal in das Wetter reingeschaut, 35 Grad sind angesagt, also wird auch nochmal eine schöne Angelegenheit, kann man hier gerade vom Wetter, zumindest wenn ich aus dem Fenster schaue, nicht sagen. Tobi, ich bedanke mich nochmals hier fürs Dabeisein und für deine Expertise.
Gerne geschehen. Vielen Dank auch an dich.
Immer gerne für deine Zeit und fürs Dabeisein sage ich auch nochmal an euch fürs Zuhören. Folgt uns dabei gerne immer auf die Social Media Kanälen. Das findet ihr alles verlinkt bei eformel.de. Genauso auch die neuesten News Artikel und für das kommende Wochenende natürlich auch den Hankook Live Ticker zum Sao Paulo E-Prix. Wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder und bis dahin euch ein schönes Rennwochenende und eine gute Zeit. Ciao, tschüss und bye bye.
Ciao.